Dienstag, 9. Juni, ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom.
Ob es Antisemitismus ist, ob es Menschenverachtung ist, ob es Frauenfeindlichkeit ist, können wir ganz klar zuordnen. Hier reden wir von Islamisten und deren radikale und verfassungsfeindliche Ideologie und deswegen ist es so wichtig, Extremismus allumfassend zu bekämpfen und das tun wir einfach nicht.
Ein trauriger neuer Rekord. Im vergangenen Jahr wurden so viele politisch motivierte Straftaten registriert wie nie zuvor. Die Zahl ist auf 86.000 Delikte gestiegen. Die höchste Zahl seit Einführung dieser Statistik vor 25 Jahren. Gewalttaten sind ebenfalls angestiegen. Und zwar vor allem die, die von links ausgehen, um 42%. Aber die mit Abstand meisten Delikte gehen nach wie vor von rechten oder rechtsextremen Tätern aus. Sprechen wir darüber mit Manuel Ostermann, dem Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Herr Ostermann, überrascht Sie diese Zahl?
Nein, überhaupt nicht. Sie schockiert mich nicht mal, weil ich sie erwartet habe. Das ist das Ergebnis, wenn man Extremismus A nicht allumfassend bekämpft und B, wenn man politisch, ideologisch und dann vor allem auch hemdsärmlich handelt, dann kriegen wir solche Ergebnisse.
Was sind das für Straftaten, die da registriert werden und auch Gewaltdelikte?
Das ist querbeet, das ist die Volksverhetzung, das ist das Zeigen von verfassungsfeindlichen Parolen. Das ist aber auch Gewalttat gegenüber Menschen aufgrund unterschiedlicher religiöser Herkunft, unterschiedlicher politischer Überzeugungen oder wegen dem optischen Erscheinungsbild. Also facettenreich.
Ja, also Holger Münch, der dabei war bei der Verkündung zusammen mit Innenminister Dobrindt, hat gesagt, wesentliche Treiber von gesellschaftlicher Polarisierung sind soziale Medien, über die also Hass, Hetze und Propaganda verbreitet werden, über 22.000 Delikte. Und er sagt, das beschleunigt die Radikalisierungsprozesse und führt im schlimmsten Fall zu schweren Straftaten auch im analogen Raum. Würden Sie das so unterstreichen?
Absolut, ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Münch hier gesagt hat. Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Radikalisierungsprozesse definieren sich heutzutage maßgeblich über die sozialen Medien. Deswegen sollte man noch mal ganz genau hingucken, was insbesondere Islamisten so auf den Social Media Plattformen treiben.
Ja, Hasskriminalität, vor allem auch fremdenfeindlich. Antisemitische Straftaten sind im vergangenen Jahr um 5% angestiegen, aber auch, und das hat mich jetzt nochmal schockiert, ein Anstieg bei frauenfeindlichen Straftaten mit einem Zuwachs von 46,8%, ein neuer Höchstwert.
Und jetzt sind wir voll in der Debatte des Islamismus, denn genau hier, ob es Antisemitismus ist, ob es Menschenverachtung ist, ob es Frauenfeindlichkeit ist, können wir ganz klar zuordnen, hier reden wir von Islamisten und deren radikale und verfassungsfeindliche Ideologie und deswegen ist es so wichtig, Extremismus allumfassend zu bekämpfen und das tun wir einfach nicht.
Also Alexander Dobrindt, Innenminister, hat gesagt, wir bauen deswegen wegen dieser Zahlen unsere Instrumente gegen die extremistische Bedrohung weiter aus. Welche Instrumente können das denn sein?
Das sind ganz vielfältige Instrumente. Es fängt bei der Digitalisierung an, das fängt bei der engen Kommunikation der unterschiedlichen Behörden an, bis zu gesetzlichen Novellierungen, dass wir zum Beispiel im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung, der Telekommunikationsüberwachung ganz andere Instrumente bekommen. Aber, und das ist genau das Problem, Polizei ist maßgeblich durch die Länder definiert und es gibt leider noch viel zu oft naive Politik aus den Ländern, sodass wir immer noch einen Hemmschuh haben, wenn es genau darum geht.
Ja. Weil Sie die Polizei angesprochen haben, auch die Zahl der Straftaten gegen die Polizei ist gegenüber dem Vorjahr um fast 5% gestiegen. Was sind das für Delikte, die gegen die Polizei, gegen Polizisten im Einsatz da verübt werden?
Ja, das beginnt bei der einfachen Beleidigung und endet dabei, dass wie zum Beispiel bei dem Fußballspiel FC Magdeburg eine Kollegin getötet werden sollte mit einem Gullideckel. Zumindest war das die rhetorische Absichtserklärung. Und auch hier Social Media und vor allem die Versammlungslagen tun ihr Übriges. Gucken Sie mal auf die Pro-Palästina-Versammlungslagen, was da mittlerweile los ist und welches Gewaltpotenzial. Deswegen ist diese dramatische Steigerung bei Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte leider Gottes so traurig wie aber erwartbar.
Wie reagieren Ihre Kollegen darauf? Haben Sie mittlerweile auch Angst, wenn Sie in Einsätze gehen?
Natürlich macht man sich Sorgen. Heute heißt es, Polizeibeamter zu sein, nicht mehr zu wissen, ob man heile wieder nach Hause kommt. Aber ich glaube, der Frust über eine teilweise naive, aber vor allem handlungsunfähige Politik in diesem allumfassenden Kampf überwiegt. Die Menschen in Deutschland können sich auf professionelle Einsatzkräfte verlassen. Denn eins steht mal fest: Extremismus wird nicht obsiegen über die rechtsstaatlich handelnde Polizei.
Trotzdem fragen sich natürlich viele, wahrscheinlich will ich wirklich noch Polizist werden, genauso wie sich viele fragen, will ich noch in die Politik gehen. Die Straftaten gegen Amts- und oder Mandatsträger sind trotz eines leichten Rückgangs auch weiterhin auf einem hohen Niveau geblieben. Und dann gibt es da noch die Dunkelziffer, die natürlich dazukommt. Vor diesem Hintergrund, es gibt ja gerade die Debatte, ob dieser Paragraph 188, der 2021 eingeführt wurde, wieder abgeschafft wird. Da wird ein besonderer Schutz vor Beleidigungen für Politiker garantiert, anders als für normale Bürger. Was halten Sie von dieser Diskussion?
Ich finde es richtig, dieser Majestät-Beleidigungsparagraf gehört natürlich abgeschafft. Es gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse. Parlamentarier haben sich Kritiken zu stellen und alles, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und nicht strafrechtlich relevant ist, ist eben auch legitim. Und im Übrigen, viele Mandatsträger, die mit Hass und Hetze überzogen werden, was ja immer noch eine freie Meinung ist, wenn auch eine schlechte, aber vor allem mit Gewalt, sind ja Mandatsträger auf kommunaler Ebene. Hier muss der Fokus liegen, also weg mit diesen Paragraphen und nochmal gesagt, Recht bleibt Recht und Unrecht und Unrecht, das gibt nicht in der Differenzierung zwischen Politiker und normalem Bürger.
Wo Sie recht sagen, schauen wir nochmal auf die Zahlen. Also die meisten Delikte wurden von rechten bzw. rechtsextremen Tätern verübt, aber ein Anstieg von Gewalttaten von links um 42%. Sind wir immer noch zu blind auf dem linken Auge?
Ich sage immer ganz bewusst, die größte Gefahr für die Demokratie geht nicht von Rechtsextremismus aus, weil wir ja einen gemeinsamen Konsens haben, gesellschaftlich, materiell, finanziell und politisch, diesen allumfassenden Kampf auch formvollendet zu vollziehen. Linksextremismus wird in Teilen sogar noch hofiert und bei Islamismus ducken wir uns komplett weg. Deswegen ganz wichtig, Extremismus bekämpft man allumfassend oder gar nicht. Und auch beim Rechtsextremismus müssen wir mal genau hingucken, wer das denn ist, der hier rechtsextremistische Straftaten verübt.
Manuel Ostermann, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft. Vielen Dank für Ihre Kommentare und Ihre Einordnung.
Ich danke Ihnen, Herr Kausch.
Im Fall dieses somalischen Schiedsrichters wurde mitgeteilt, dass es hier Ungereimtheiten gegeben haben soll bei seiner Überprüfung. Natürlich möglicherweise auch ausgesucht wurde, weil die Trump-Regierung schon sehr losgeht auf die somalische Bevölkerung hier in den USA.
Die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA beginnt an diesem Donnerstag in Donald Trumps USA. Und das, während der Krieg im Iran noch nicht beendet ist, die Weltwirtschaft nach wie vor im Chaos liegt und der amerikanische Präsident sowohl im Inland als auch international so unbeliebt ist wie kaum einer vor ihm. Sprechen wir darüber mit unserem USA-Korrespondenten Herbert Bauernebel. Herbert, wie politisch wird diese Fußballweltmeisterschaft?
Man kann davon ausgehen, dass es politischer werden wird als normal. Natürlich, du hast es angesprochen, der Irankrieg, Irankonflikt tobt weiter. Das ist ein großer politischer Faktor, der bis in die USA und eben die anderen Veranstaltungsländer hineinstrahlen könnte. Dann natürlich Donald Trump selbst ist eine sehr politische Person. Er weiß genau, was Politik ist, nützt sie aus, spielt sie aus. Auch das könnte einen politischen Faktor bedeuten bei dieser Fußball-WM. Und natürlich die Spannungen mit den anderen Ländern, die ebenfalls diese WM austragen, Kanada und Mexiko, die nicht besonders gut sind, besonders was Kanada betrifft. Hier hat wirklich Donald Trump viel Porzellan zerschlagen, als er meinte, Kanada möge doch der 51. US-Bundesstaat werden. Und auch es gab auch Handelskriege mit dem Land. Und es gibt eine einzige Zahl, die das illustriert. Das ist der Tourismus, der um die Hälfte gesunken ist von Gästen aus Kanada, die in die USA kommen. Aber insgesamt, um deine Frage zu beantworten, es wird hier sehr viel Politik mitschwingen.
Können die Touristen, die Fußballfans, die dorthin reisen wollen, eigentlich sorgenlos anreisen oder kann es da Probleme bei der Einreise geben? Die berüchtigten Eisleute. Wir haben gerade gesehen, ein somalischer FIFA-Schiedsrichter darf nicht einreisen, obwohl er FIFA-Schiedsrichter ist.
Ja, natürlich. Die amerikanische Regierung übt ihre Kontrolle über ihre eigenen Grenzen aus und die läuft über Border Patrol. Das sind jene Beamte, die an der Grenze dann stehen und entscheiden, wer ins Land darf und wer nicht. Und das ist immer ein bisschen ein Missverständnis bei vielen, die in die USA reisen. Selbst ein Visum, alles Papierkram in Ordnung, ja, bedeutet nicht automatisch, dass man ins Land gelassen wird, denn die letzte Entscheidung trifft wirklich der Grenzbeamte am Grenzball, also bei der Einreise am Flughafen selbst. Und hier natürlich haben die Amerikaner im Fall dieses somalischen Schiedsrichters wurde mitgeteilt, dass es hier Ungereimtheiten gegeben haben soll bei seiner Überprüfung. Natürlich möglicherweise auch ausgesucht wurde, weil die Trump-Regierung schon sehr losgeht auf die somalische Bevölkerung hier in den USA nach mehreren Korruptionsskandalen, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, dieser Fall hat eine kleine Schockwirkung ausgelöst und viele machen sich Sorgen, was jetzt wirklich passiert, wenn sie einreisen. Und die FIFA kann hier natürlich sehr wenig tun, denn das alles fällt unter die Hoheit natürlich der Vereinigten Staaten.
Mhm. Trump macht ja extremen Druck jetzt, um diesen Krieg noch zu beenden oder zumindest erstmal einen Deal hinzubekommen, auch Druck auf Israel. Macht er das auch, weil er da vor der WM diesen Krieg noch beenden will oder zumindest während der WM?
Das wäre natürlich ein guter Schritt, aber ich glaube auch, dass Donald Trump selbst klar ist, dass das wahrscheinlich nicht mehr erreichbar sein wird bis übermorgen eigentlich, also bis Donnerstag. Man hat ja gesehen auch in den letzten Wochen, wie oft diese Ankündigungen im Nichts verlaufen sind und wie oft möchte Donald Trump noch ankündigen, dass in wenigen Tagen ein Friedensdeal erreicht werden würde. Diese Aufrufe, diese optimistischen Prognosen verhallen mittlerweile rund um die Welt. Es ist anzunehmen, dass diese Fußball-WM beginnt, während der Iran-Konflikt hier weitergeht.
Vor diesem Hintergrund ist es natürlich bekannt, dass eben auch der Iran mit seiner Nationalmannschaft sich entschieden hat, an der WM teilzunehmen, auch unter anderem in den USA spielen wird. Was wird da erwartet? Wie werden die aufgenommen?
Ja, das ist eine sehr stressige Situation natürlich, denn die Amerikaner haben gesagt, dass ihr Basecamp nicht in Amerika sein darf. Das heißt, das wurde jetzt verlegt nach Mexiko. Das heißt, dass das Team aus dem Iran zu jedem der drei Spiele, die in der Vorrunde in den USA angesetzt sind, einreisen und wieder ausreisen muss. Und hier wird es wahrscheinlich strenge Überprüfungen geben. Auch das Fankontingent wurde zurückgestutzt von der US-Regierung und einige Funktionäre dürfen ebenfalls nicht einreisen. Also wirklich sehr, sehr harte Bedingungen für die iranischen Fußballer hier bei dieser WM, die am Donnerstag beginnt.
Mhm. Donald Trump mag ja bekanntlich keine Verlierer. Wieso ist der sportliche Druck und auch der politische damit aufs US-Team?
Ja, natürlich. Donald Trump scheint sich hier auch ein wenig anzufreunden mit dem Fußball-Hype, den natürlich der Rest der Welt kennt und interessiert sich hier offensichtlich mehr für den Fußball und sein Fokus wird bald sich auch richten auf das amerikanische Fußballteam und es wird erwartet, dass er natürlich Siege als Zeichen der Freude für Amerika, dass er ein bisschen Nationalstolz hier verkaufen möchte. Und es wird aber auch befürchtet, dass sollten sie verlieren, dass es dann schon den einen oder anderen mitternächtlichen Truth geben könnte. Die Einträge von Donald Trump, die legendären auf seinem Social-Media-Kanal, wo er möglicherweise lästern könnte gegen das eigene Team. All das steht natürlich in den Sternen. Man weiß auch nicht, wie gut die Amerikaner hier aufgestellt sind und abschneiden werden. Aber natürlich über allem hängt immer dieser Schatten des Donald Trump als Präsident.
Am Montagabend war ein Playoff-Spiel im Madison Square Garden, wo die New York Knicks unter anderem gespielt haben, also Basketball. Da wurde Donald Trump ausgebuht vom Publikum. Muss er damit rechnen, dass ihm sowas auch passieren kann bei der WM, wenn er da erscheint?
Es kann passieren. Gestrigen Szenen gingen natürlich rund um die Welt. Man muss eigentlich sagen, es hätte schlimmer kommen können. Es gab tatsächlich hier Buhrufe. Es gab aber auch sehr viele Fans von Donald Trump, die im Stadion waren. Es gab auch einige, haben geklatscht. Natürlich durchgesetzt haben sich die Buhrufe. Das ist klar, der Donald Trump ist umstritten. Er ist in der Popularität jetzt nicht ganz vorne dabei. Bei den US-Präsidenten derzeit, so gesehen, gibt es auch möglicherweise Motivationen hier in New York, nachdem Donald Trump auch gedroht hat hier oder sein Grenzzar hier gedroht hat, Eisrazzien zu verstärken im Big Apple. Und natürlich, man darf nicht vergessen, New York City ist einer der demokratischen Orte in Amerika offensichtlich. So gesehen war es eigentlich fast tapfer, dass sich Donald Trump hier in die Höhle des Löwen gewagt hat, um dieses Spiel zu sehen. Und dann am Ende natürlich die große Enttäuschung hier in New York, dass die Knicks verloren haben, zumindest dieses Spiel.
Ja, also es wird auf jeden Fall eine vertrampte WM werden, so viel kann man sagen. Vielen Dank, Herbert Bauernebel nach New York.
Schöne Grüße nach Berlin.
Ich habe schon zwei Freunde, die in verschiedenen Gruppenchats genau diese Einstellung dann gemacht haben. Einmal ist es sogar jemand gewesen, der hat dann den Admin ihn gefragt, ob er nicht diese Einstellung einstellen kann, weil ja sonst alle Daten und alle Inhalte in diese KI wandern würden.
Hat sie auch dieser Kettenbrief erreicht? In zahlreichen WhatsApp-Gruppen macht nämlich aktuell eine Warnung die Runde. Meta-KI soll nämlich auf die privaten Chats und Kontakte zugreifen können. Das sorgt gerade extrem für Verunsicherung bei vielen Leuten. Deswegen sprechen wir mal mit Georg Oebermann. Klär uns mal bitte auf, kann die KI wirklich auf unsere Chats zugreifen?
Kann sie nicht. Auch dieser Kettenbrief ist eigentlich, muss man sagen, völliger Quatsch. Kettenbriefe sind nicht immer ungefährlich, aber dieser ist tatsächlich ungefährlich. Es geht ja um den erweiterten Chat-Datenschutz. Und der erweiterte Chat-Datenschutz dient eigentlich nur dazu, um einzustellen, dass nicht die Bilder, die man in so einem Gruppenchat verteilt, automatisch auch auf dem Rechner oder auf dem Handy gespeichert werden. Das ist eigentlich die Hauptbegründung für diese Einstellung. Viele Menschen finden das aber ganz toll, dass diese Bilder automatisch gespeichert werden. Deswegen ist es eigentlich für alle Menschen einfacher, diese Einstellung beizubelassen.
Und dich hat dieser Kettenbrief auch erreicht?
Mich hat das mittelbar dieser Kettenbrief erreicht, weil ich habe schon zwei Freunde, die in verschiedenen Gruppenchats genau diese Einstellung dann gemacht haben. Einmal ist es sogar jemand gewesen, der hat dann den Admin ihn gefragt, ob er nicht diese Einstellung einstellen kann, weil ja sonst alle Daten und alle Inhalte in diese KI wandern würden. Und ehrlich gesagt ist es wirklich tatsächlich nur dummes Zeug.
Okay, aber es gibt ja auch Fälle, wo so eine Kettenbriefe rumgehen, wo es dann vielleicht nicht so harmlos ist, wo man dann auf einen Link klickt, sich irgendwelche Daten irgendwie einfängt oder etwas angeben muss.
Naja, tatsächlich ist es sehr, diese Kettenbriefe sind ja beliebt, das kann man nicht anders sagen. Und es gibt so Zeiten, wo dann ständig solche Kettenbriefe tatsächlich auftauchen. Man sollte tatsächlich schon sensibel darauf reagieren. Und Kettenbriefe mit Links sind immer ganz gefährlich. Also auf gar keinen Fall auf einen derartigen Link klicken. Es sei denn, es ist wirklich der Admin oder irgendeiner aus der Gruppe, den man kennt. Aber ansonsten Kettenbriefe eigentlich immer beiseite legen, löschen, fertig, aus.
Hast du denn einen Tipp an alle Nutzer? Woran erkennt man so einen typischen Kettenbrief?
Naja, wenn es nicht der ein Freund ist oder eine Freundin, der Absender ist also unbekannt und der Absender macht irgendwelche abstrusen Aussagen, also dass irgendeine Einstellung irgendetwas grundsätzlich verändert oder dass man eine Gutschrift bekommen könnte oder irgendwelche Geschenke oder man könnte an einer Verlosung teilnehmen, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil sehr oft sind hinter diesen Links tatsächlich irgendwelche Abzocke-Methoden hinterlegt oder es könnte sogar Gefährliches dahinter sein, Schadsoftware. Also sehr vorsichtig sein bei Links, von Quellen, die man nicht kennt.
Okay, also bei diesem Kettenbrief jetzt speziell brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber trotzdem bei allem anderen bitte aufpassen. Vielen Dank, lieber Georg.
Gerne.